Mein heutiger Gast ist einer der prägendsten Köpfe mit seinem Team in der deutschsprachigen Werbe- und Kommunikationswelt. Jean-Rémy Format ist Mitbegründer von Jungfernmatt, einer Agentur, die Werbung nicht nur gestaltet hat, sondern mit deren Kommunikation wirklich auch etwas für Gesellschaft, für den Zeitgeist getan hat. Er gehört zu den wenigen kreativen Köpfen, die über Jahrzehnte relevant geblieben sind. Seine Arbeiten wurden international ausgezeichnet, seine Texte wurden Gespräche an Frühstückstischen. Wie Geiz ist geil, wie bild dir deine Meinung und auch ein Mercedes kann Fahrfreude bringen. Finde ich immer wieder toll, kompetitive Werbung. Mit seinem Buch Am Ende zeigt er eine weitere sehr persönliche Art, reflektiert und sehr verdichtet. Gedanken über Leben, Zeit und Bedeutungen. Und ich freue mich wahnsinnig über das Gespräch mit ihm. Bin ehrlich gesagt auch ein bisschen nervös und es ist mir eine Ehre. Und deswegen sage ich, auf geht's.
Willkommen zur zweiten Staffel von Brand Talk. Für alle, die Marke fasziniert und Marken führen. Ich bin Harald Sturm. Entdecken Sie mit mir, was Marken wirklich prägt. Denn das Verhalten einer Marke verrät ihre wahre Identität.
Herzlich willkommen bei Brand Talk, lieber Jean-Rémy.
Bin gerne hier und freue mich auf das Gespräch.
Wir haben ja in unserer Vorbereitung, als ich dein Buch gelesen habe, ja noch ein bisschen den Anfang geändert, weil ich in deinem Buch ein Kapitel gefunden habe und das fand ich einfach irgendwie so charmant und das heißt Luft nach oben, nichts erfrischt beim Ideenfinden mehr, deshalb beginnt dumm.
Genau, das ist ein wichtiger Rat, den ich an Kreative habe. Keine Angst vor dummen Ideen zu haben, weil diese Angst hat man oft, wenn man mit anderen zusammen ausdenkt. Man denkt immer, ah, ich darf mir keine Blöße geben. Ich muss schon in den ersten Minuten zumindest andeuten, dass ich ein guter, reflektierter, kreativer bin. Drum verbitte ich mir jetzt so meine ersten spontanen Ideen. Und das führt erstmal zu einem stummen Gespräch, wo keiner sich traut, irgendwas zu sagen. Und ich animiere immer, fangt einfach dumm an, weil steigern kann man sich immer. Und das Schönste an einer dummen Idee ist, sie bietet einem Luft nach oben. Dasselbe gilt, wenn man vor einem weißen Blatt Papier ist und eben auch dort da drauf starrt und irgendwie denkt, oh, dieses Blatt ist so schön, so weiß, das darf ich nicht verunreinen mit einer dummen Idee. Einfach das Dümmste, Spontanste, Banalste draufschreiben. Notfalls einfach das Briefing nochmal draufschreiben und dann langsam steigern. Und ich vergleiche das immer ein bisschen mit Sportlern, die eben auch nicht, also jetzt beispielsweise ein Hochspringer, der legt sich ja die Latte nicht beim Training gleich auf 2,40 Meter, sondern der fängt halt mit, ich weiß, keine Ahnung, 161 oder so an, um sich ein bisschen einzuspringen und zu lockern. Und lockern sollte man sich auch im kreativen Prozess, weil Lockerheit am Ende sehr wichtig ist. Also das beschreibt dieses Kapitel, ist so ein ganz konkreter Tipp für kreative Menschen.
Es ist, glaube ich, auch wichtig, dass das in Unternehmungen einfach auch mehr gefördert wird.
Ja, klar, eben Angstfreiheit, dass Leute keine Angst haben vor Fehlern. Und wenn man so will, ist eine dumme Idee ja ein Fehler oder wird als Fehler bewertet. Und ich finde, Unternehmen sind dann gut, wenn eben auch eine dumme Idee erlaubt ist, wenn sie weiterführt, also wenn sie in die Diskussion führt. Du hast so schön gesagt, dass wir als Agentur auch viel Kulturelles beigetragen haben, eben zum Tischgespräch wurden, zum Stadtgespräch wurden mit Ideen. Und natürlich habe ich mich hinterher immer gefragt, wie ist das entstanden? Aber ich glaube schon, dass so eine angstfreie Kultur, in der Fehler nicht als etwas Böses bewertet wurden, sondern zum normalen Nebengeräusch eines kreativen Prozesses gehören, ich glaube, das war bei uns wichtig. Eine kreative Kultur ist schon was Besonderes, muss ich sagen. Und das wird heute sehr unterschätzt, weil viele Unternehmen denken sich, okay, das können wir alles in-house machen. Also was weiß ich, Social Media ist ja viel besser, wenn wir das in-house machen. Naja, eine kreative Kultur in einem großen Multiunternehmen, viel Vergnügen. Also da fehlt einiges aus meiner Sicht.
Es gibt ja diese landläufige Ansicht, dass die erste Idee die beste ist.
Aha.
Muss es, also
Ja?
vielleicht ist das ein bisschen österreichisch, ja. Also
Es muss sehr österreichisch sein, weil
Du kennst es nicht, ne?
Ich kenne das nicht. Nee. Nee, bei mir ist eher die letzte Idee ist die beste. Nicht immer, aber die erste Idee ist es meistens nicht. Unlikely, würde man auf Englisch sagen. Also ist mir noch nie passiert, dass die erste Idee die beste war. Aber es kann ja passieren. Also es kann ja passieren und selbst das muss man dann möglich machen. Also genauso wie ich arbeite jetzt auch an einer Ausstellung und wie ich vorgehe, ist relativ simpel. Also eigentlich, wie ich früher mit Ideen vorgegangen bin, ich produziere erstmal Menge. Also das heißt, ich produziere viele Ideen, probiere vieles aus und am Schluss gucke ich drauf und vielleicht waren es die ersten Ideen dann, die die besten waren. Das kann schon sein.
Wenn du sagst, du probierst vieles aus, was bedeutet das, wenn man das quantifiziert? Und bleiben wir mal mehr in diesem Agenturkontext. Wie viel habt ihr dann bei Jungfernmatt gemacht in Teams?
Schon viel. Das ist eigentlich das Bittere. Wir haben natürlich wahnsinnig viel Ausschuss produziert. Also wir hatten wirklich kreativ den Ehrgeiz, zur Spitze zu gehören. Zumindest natürlich im Land, aber auch gerne im deutschsprachigen Raum oder darüber hinaus. Letztlich hat das, da man ja nicht unbedingt intelligenter oder kreativer ist als der Wettbewerb, hat das mit Fleiß zu tun. Also wir haben einfach sehr viel produziert. Wir haben dieses Motto, wir bleiben unzufrieden. Sprich, wir blieben länger unzufrieden oder wir waren einfach später zufrieden mit dem, was wir geschafft haben. Also wir haben nicht irgendwie nach 2 Stunden gesagt, okay, der Kunde ist nicht sehr groß, der zahlt uns nicht so viel, jetzt machen wir auch einen Schnitt und alles, was bisher produziert wurde, gucken wir jetzt an. Die beste Idee muss dabei sein und es gibt ja immer eine beste Idee. Nein, wir haben halt weitergemacht. Also wir haben weitergemacht, bis wir fanden, jetzt geht nicht mehr viel. Oder letztlich bis zur Deadline. Die Deadline ist ja, klingt ja auch schon böse, Todeslinie. Für mich, die Deadline ist ein Segen. Sie befreit uns, sie befreit einen kreativen Menschen vor dem ewigen Weiterdenken. Also das heißt, die Deadline ist die Ziellinie eines Kreativen. Also eigentlich etwas Schönes, wo man sich am Boden legt und freut, ich habe es geschafft. Naja, so ist das mit dem kreativen Prozess bei uns gewesen. Drum glaube ich, Qualität kostet Geld. Und jetzt wird es bitter, weil was schwerfällt, selbst wenn man sehr profiliert ist, selbst wenn man einen sehr guten Ruf hat, bessere Preise durchzusetzen. Das haben wir letztlich nicht wirklich geschafft, sondern man hat praktisch einen Pitch gewonnen und dann ist man mit einer Einkaufsabteilung konfrontiert, die natürlich einen ganz anderen Fokus hat, die kreative Leistung als Commodity einkauft und die dann Preise vergleicht, dann wirst du plötzlich mit irgendeiner Agentur verglichen, die konstantes Mittelmaß abliefert und musst dich, um den Etat zu kriegen, da irgendwie hinbeugen. Das ist nicht so schön. Das heißt, aus meiner Sicht, kreative Qualität in unserem Gewerbe ist schon auch Liebhaberei, ist Eitelkeit, muss man sich leisten wollen und können.
Wenn du das vergleichst, als ihr begonnen habt und am Höhepunkt wart, hat sich da was verändert bei diesem Einkauf? Im Sinne von, dass Kreativität mehr als Qualität gesehen wurde, als wichtigeren Impact gesehen wurde? Oder ist das immer gleichbleibend? Wie ordnest du das ein?
Ich fand, die Situation hat sich verschlechtert, weil gerade das Thema, was ich gerade angesprochen habe, dass kreative Leistung als Commodity eingekauft wird, also im Grunde genommen wie Teile, wie Rohmaterial und dann eben letztlich von der Einkaufsabteilung bewertet wird, das hat sich stark verstärkt. In den 90er Jahren haben wir das nicht so erlebt. In den 90er Jahren hatten wir noch Situationen, wo wir eine Wettbewerbspräsentation gemacht haben und unmittelbar nach der Wettbewerbspräsentation, also in einigen Fällen war es sogar so, man war in einem Raum, man hat gerade präsentiert von einem Top-Gremium, also vom Vorstand und es hieß dann, bleiben Sie noch kurz da, bitte. Und die Tür ging wieder auf und ein Tablett mit Champagner kam rein, Sie haben es gewonnen. Diese Situationen gibt es gar nicht mehr. Das haben wir ein paar Mal erlebt, also dass man direkt eine Zusage bekommen hat. Ich erinnere mich, dass in den ersten Jahren waren mein Partner und ich so glücklich über solche Situationen. Wenn es ein großer Etat war, haben wir uns ins Taxi gesetzt, sind zum nächsten Juwelier gefahren und haben eine Uhr gekauft immer. Also so quasi als Sofortbelohnung. Dummerweise, also er hat mehr Spaß an schönen Uhren als ich. Ich habe meine dann immer wieder verschenkt, weil ich immer keine Freude an Luxusuhren habe. Aber das waren so unmittelbare Glücksmomente. Heute ist es so, Wir haben gerade wieder einen großen Pitch gehabt in der Agentur. Alles sieht gut aus, viel Lob bekommen, aber jetzt ist man in den Mühlen des Prozesses und man hört wochenlang nichts. Ich frage immer nach, haben wir den Etat jetzt endlich gewonnen? Ja, nee, wir sind immer noch in Verhandlungen und die anderen sind wahrscheinlich günstiger und wir müssen nochmal nachlegen und so weiter. Das ist schon nicht sehr schön. Also da denke ich, Mensch, wie schön hat es ein Sportler, der praktisch beim Schlusspfiff im Fußball oder eher auf der Ziellinie jetzt beim Skifahren auf die Anzeigentafel guckt und sieht, ich heiße Lindsay Vonn, ich habe diesen Abfahrtslauf gewonnen. Großartig. Und ich strecke die Arme in die Höhe und ich zeige stolz den Ski, den ich gefahren bin, für meinen tollen Sponsor und so. Also dieses Glücksgefühl des Sieges ist der Branche verloren gegangen. Schade, gibt's nicht mehr.
Ich habe mich so gefragt, so in den 90ern hat es eine andere Situation gegeben zum Thema Kreativität und Pitchkultur. Und heute sind wir mehr am Verhandeln, am Auspressen, am Optimieren, alles mehr auszuquetschen. Und wenn man sich aber die Wirtschaft ansieht, ist es ja kein Erfolgsmodell. Die Wirtschaft geht ja eher runter als wir rauf. Ist es gut, wieder mehr in die Kreativität zu investieren, hier mehr Raum und Zeit zu geben?
Außer klar, ein Punkt ist sicher, die Zeit ist natürlich sehr schnelllebig geworden. Und natürlich auch unser Geschäft, also die Medienwelt ist schnelllebig geworden. Und du kaufst heute nicht mehr große Ideen ein wie damals. Also damals hat man große Ideen eingekauft. Mit groß meine ich langfristige Ideen. Also da hat man zum Beispiel einen Slogan für die nächsten 10 Jahre eingekauft. Und heute kaufst du eher so ein Grundrauschen ein. Das ist schon ein Unterschied. Diese Nachhaltigkeit von kreativen Leistungen, die gibt's nicht mehr und deshalb wird kreative Leistung auch geringer bewertet. Was heute präsentiert wird, ist dann irgendwie so eine kleine nette Idee, die man machen kann oder auch nicht und die irgendwann dann mal kurz läuft, aber eine Woche später wieder vergessen ist. Also wenn ich jetzt so zurückschaue, früher in so einem Pitch, da hast du einen großen Gedanken eingekauft und der wurde dann jahrelang, manchmal jahrzehntelang bespielt. Das ist schon ein starker Unterschied. Und klar, kleine Ideen, die kann man halt einkaufen wie Schrauben. Und so wird es leider auch gemacht.
In dieser Kleinteiligkeit, wo wir heute unterwegs sind, jeder redet von Marke und jeder macht Kleinteiligkeit. Auch in der Medienauswahl.
Genau. Ich ertappe mich jetzt dabei, früher war alles besser. Das ist so Opa-Style. Das mag ich eigentlich nicht so, weil es gibt natürlich auch vieles, was heute viel besser ist, was viel mehr Spaß macht, aber ich habe jetzt nur mal so ein paar Aspekte von früher herausgehoben, was in unserer Branche schon, sagen wir mal, attraktiver war.
Lass uns da anschließend mal kurz über Medienauswahl nachzudenken und zu reflektieren. Es besteht ja heutzutage genauso die Möglichkeit, Massenmedien einzukaufen oder kleinteilige Performance-Marketing-Themen zu kaufen. Ich frage mich nur immer, das, was tatsächlich hängen bleibt, sind es die kleinteiligen Dinge oder sind es die größeren Dinge? Im Sinne auch von Massenmedien versus so klein wie möglich runtertargetieren.
Hängen bleibt das, worüber gesprochen wird. Und gesprochen wird nur über große Dinge, die andere auch kennen. Also Dinge, die du nur einzeln wahrnimmst, die entflammen ja kein Feuer, weil der Dialog nicht stattfindet. Also auch eine kleine Idee, wenn sie alle gesehen haben, wird eben auch groß.
Aber sind wir da nicht bei Warhol groß, sozusagen 15 Minutes Famous?
Doch, da sind wir sowieso gelandet. Das ist ein sehr schöner Satz. Es gibt viele berühmte Zitate, wenn ich mir überlege, wie ist das gefallen? Also was hat der sich dabei gedacht? Möglicherweise hat er sich gar nicht viel dabei gedacht. Warhol, das war ja kein Philosoph und das war auch kein Zukunftsforscher, sondern das war ein Künstler. Und der hat einfach mal einen Satz gesagt, aber dieser Satz hat eine ewige Wahrheit entwickelt. Hört mir ein, ich habe auch mal einen Satz gesagt, also der sich im Nachhinein als sehr wahr entpuppt hat, der aber damals ja fast skandalisiert wurde. Das war Blogs und Foren sind die Klobände des Internets, weil ich mich mal geärgert habe über was anonym alles im Internet, wie viel Hass, wie viel Häme, wie viel Hate Speech im Internet landet, aus anonymen Quellen, die du nicht nachvollziehen kannst. Und mich erinnerte das eben an Vorwandgekritzel. Das war auch so ein dahingesagter Satz, der wurde immer wahrer. Das Warhol-Zitat, also ich will mich jetzt nicht mit Warhol vergleichen, aber das wurde auch immer wahrer und ist heute ein hochaktuelles Statement. Nochmal zurück, ich bin ja kein Medienprofi, also ich habe von Media nicht viel Ahnung, kann das auch nicht bewerten. Und das ist auch so eine Skurrilität in meinem Leben. Ich werde heute, wenn ich jetzt irgendwo einen Vortrag halte oder so, teilweise angekündigt als Marketingprofi oder Medienguru oder irgend sowas. Und am Ende, ich bin ein einfacher Werbetexter, der durch Fleiß und Hartnäckigkeit es zu etwas gebracht hat. Mehr bin ich nicht. Also ich bin ein Werbekreativer. Aber selbst dort, ich bin ja nicht mal ein, ich bin ja nicht mal ein Inszenierer. Ich bin geschmacklich komplett überfordert. Ich kann dir nicht sagen, ob ein Layout gut ist, ob das zeitgemäß ist oder so. Davon habe ich ja gar keine Ahnung. Ich habe mich da immer auf Leute verlassen, die das besser konnten als ich. Also zumindest war ich so schlau, mich da nicht einbringen zu wollen. Also runtergebrochen bin ich Werbetexter und nicht mehr und nicht weniger. Ein fleißiger Werbetexter, heute noch.
Gutes Kapitel und irgendwie zieht sich das ja auch manchmal sogar, glaube ich, mehrmals durch, ist, dass es Kunden gibt, die sagen immer ja, aber. Andere sagen, warum nicht?
Ja, genau. Also die Warum nicht Leute sind natürlich leider selten, sehr selten. Und je größer der Konzern, desto mehr ja, aber ist drin, desto mehr Ängste, desto mehr Bedenken, desto mehr, was kriege ich bei meinem Chef durch oder was könnte bei meinem Chef für Ärger sorgen.
Jetzt muss ich schnell auch mal ein Ja-Aber einbringen. Limitieren sich die Unternehmen nicht dadurch extrem selbst wiederum?
Doch klar, aber es hat ja eine Logik. Also wenn ich irgendwo im mittleren Management eines großen Konzerns bin, dann habe ich ja einen natürlichen Selbsterhaltungstrieb, was meinen Job angeht. Das heißt, ich will meinen Job nicht gefährden. Also der mich befördert oder notfalls rausschmeißt oder der mir mehr Gehalt gibt, ist mein Chef. Also orientiere ich mich erstmal nicht an der Zielgruppe oder am Publikum, sondern ich überlege mir, wie kann ich mich dort bestmöglichst präsentieren, was könnte dem gefallen. Und das haben wir sehr oft erlebt, dass Entscheidungen so getroffen wurden. Gar nicht nach Effekt, sondern einfach, oh, wie kann ich mich weiter oben profilieren? Insofern, ich habe immer sehr gerne mit Mittelständlern gearbeitet, lieber mit großen Mittelständlern als mit kleinen, weil die Möglichkeiten natürlich größer sind. Am liebsten natürlich mit Leuten, wie zum Beispiel Erich Sixt, der unkündbar war, weil der Laden ihm selbst gehörte und der deshalb vor mutigen Entscheidungen keine Angst hatte.
Unglaublich viele Menschen kennen alle diese Werbungen, die ihr da gemacht habt. Ja. Musste es per se mutig für Erich Sixt sein, so wie wir das heute kennen, oder hätte das was anderes auch sein können?
Nee, natürlich nicht. Es geht nicht nur um Werbung in diesem Stil. Aber am Ende ist jede Entscheidung für starke Kommunikation eine mutige Entscheidung. Notfalls eine mutige finanzielle Entscheidung, weil ein Aufwand damit verbunden ist. Also man muss am Ende an etwas glauben oder man muss an eine Empfehlung glauben. Und dazu gehört natürlich Mut. Mut heißt nichts anderes als die Bereitschaft zum Kontrollverlust. Also das heißt, man muss die Kontrolle praktisch abgeben, man muss die Kontrolle in die Hände des Beraters geben, des kreativen Beraters, der sagt, ich glaube, dass diese Idee, dass dieser Satz Potenzial hat, einen Nerv zu treffen. Ich glaube, dass dieser Satz nachhaltig ist und dazu gehört eben auch Mut. Also es geht nicht nur um polarisierende
Wenn
Werbung.
Ihr da so News-Checking-Ideen gemacht habt, also damit meine ich so wirklich so tagesaktuelle Themen, da war ja auch mal ein österreichischer Politiker drauf. Wie darf man sich das eigentlich operativ vorstellen? Da muss man ja wahnsinnig schnell handeln. Es ist ein Thema da, das muss ja dann auch schnell raus sein, schnell gelauncht sein. Wie seid ihr da bei Sixt und bei Jungformat umgegangen mit solchen Themen?
Naja, das geht eben nur mit einem unabhängigen Unternehmen, wo die Marketingentscheider letztlich in der Führung sitzen. Das geht nicht mit dem Konzern. Da ist ein Konzern natürlich zu langsam. Deshalb funktionierte das bei Sixt gut. Und dieses Format, ich muss offen sagen, das läuft ja immer noch und es ist leider Gottes immer noch erfolgreich. Das heißt, immer wenn irgendwas passiert hier in Deutschland, reagiert Sixt drauf. Es ist fast so ein bisschen ein Stück Alltagskultur geworden. Also man wartet schon fast drauf, wenn irgendjemand, ein Politiker zurücktritt oder irgendwas passiert mit einem Politiker, wartet man schon, wie wird das von Sixt kommentiert. Ich muss offen sagen, ich will nicht sagen, ich ärgere mich drüber, aber 30 Jahre läuft das und es ist nicht sehr neu und ich würde mir auch wieder mal was Neues wünschen. Auf der anderen Seite, es funktioniert nach wie vor. Und das Interessante an diesem Format ist, dass ein Politiker könnte ja dagegen klagen. Also es ist ja nicht zulässig. Die Politiker werden selbstverständlich nicht gefragt. Aber jeder Politiker wäre heute sehr schlecht beraten, wenn er dagegen klagen würde, weil er würde praktisch ein Stück Alltagskultur zerstören. Also er würde als Spielverderber dargestellt. Das wäre ganz ungünstig für einen Politiker, wenn da in der Zeitung auftaucht, Politiker XY klagt gegen Autovermieter. Und insofern funktioniert das Format. Und was eben auch ganz gut ist, Sixt hat das im deutschsprachigen Raum oder zumindest in Deutschland praktisch besetzt. Das heißt, jeder, der das auch mal macht, es gab immer wieder mal, es gab mal eine Airline, die das probiert hat und da und dort wird das immer wieder mal adaptiert. Das wird dann immer als Kopie wahrgenommen. Also das ist einfach nicht original. Wenn man irgendwie gelernt hat, wenn politisch was passiert, dann reagiert der Autovermieter.
Der sich da noch ein bisschen etabliert hat, ist ja eigentlich Fritz Kohler, oder?
Die haben auch mal sowas gemacht, ja, stimmt. Ja. Ich erinnere mich dumpf auch mal ganz gut. Also genau, ja, doch.
Wann habt ihr mit Sixt mit diesem Format gestartet? War das noch in den 90ern oder in den Nullerjahren? Oder?
In den 90ern. Also das berühmteste Motiv dieser Art ist ja die Merkel mit der Sturmfrisur. Und das war irgendwie Mitte 90er sowas. Ewig her. Das ist eine eher nachhaltige Idee. Also wenn man heute, jetzt nicht in der jungen Zielgruppe, aber wenn man heute irgendwo in einem Vortrag über die Merkel mit der Sturmfrisur, das hat jeder im Kopf, also jeder hat ein Bild vor sich, das zum Thema Nachhaltigkeit von Werbung.
Denkst du, dass man, wenn man so etwas heute inszenieren würde und heute starten würde, bei diesem medialen Umfeld, was wir haben, ginge das überhaupt noch so leicht?
Es ginge so leicht, aber es ging noch viel leichter als damals, aber es hätte diese Nachhaltigkeit nicht mehr, weil die Frequenz an Ideen ist einfach zu hoch. Das geht dann irgendwie unter, beziehungsweise es wird schnell übertroffen, es wird schnell abgelöst. In der Diktion von Warhol ist es Tagesgespräch und dann ist es wieder weg.
Denkst du, wenn man jetzt mal Marken als Thema hernehmen, dass es eigentlich für Marken in dieser Vielzahl an Kommunikationsmöglichkeiten mittlerweile ein Nachteil sein könnte, dass man so verführt ist, immer etwas anderes zu machen und ständig den Kurs zu wechseln und die Vielfalt auszuspielen, versus in den 90er Jahren medial noch eine andere Landschaft war und dadurch eigentlich mehr Botschaften konsistenter draußen waren?
Konsistenz hat nicht unbedingt mit der medialen Situation zu tun, weil man könnte auch heute in dem modernen medialen Umfeld konsistenter kommunizieren. Ich glaube, dass das nicht passiert, liegt gar nicht so an der medialen Situation, sondern eher an der Flüchtigkeit der Strategien, der Entscheidungen, an der Schnelllebigkeit, letztlich auch Karrieren. Es gab immer den Effekt, neuer Marketingleiter, neue Kampagnen. Aber heute fast den Eindruck, also neue Saison, neue Kampagne. Es ist halt alles sehr, sehr volatil geworden. Und so erklärt sich natürlich auch vieles. So erklärt sich, dass es nur wenige Marken gibt, die draußen ihren Weg gehen, die ihren Weg stabil gehen, die konsistent eine Spur verfolgen. Zeichen der Zeit ist eben so. Also ich werde es nicht mehr ändern können, aber es interessiert mich auch nicht mehr so.
Okay, aber lass mich doch kurz noch einmal ein bisschen nachhaken zum Thema Zeichen der Zeit. Wenn jetzt die KI auch noch ins Spiel kommt und dadurch ja vieles möglich wird, wo siehst du die positiven und die weniger guten Entwicklungen?
Eine kurze Bitte in eigener Sache und gleichzeitig ein Mehrwert für Sie. In jeder Episode steckt viel Zeit, Aufmerksamkeit und Herzblut. Deshalb zwei kleine Klicks, die Großes bewirken. Abonnieren Sie diesen Podcast auf der Plattform, auf der Sie ihn gerade hören und teilen Sie diese Folge mit einer einzigen Person, wo Sie wissen, dass sie davon profitieren wird. Für Sie ist es ein minimaler Aufwand und zugleich eine wertvolle Unterstützung für diese Arbeit. Vielen Dank dafür. Und jetzt das Finale dieser Episode.
Wenn jetzt die KI auch noch ins Spiel kommt und dadurch ja vieles möglich wird, wo siehst du die positiven und die weniger guten Entwicklungen?
Die positiven Ergebnisse, die sind ja sehr schnell sichtbar. Also KI ist wirklich super faszinierend. Selbst wenn man das irgendwie gedanklich durchdringt, also selbst wenn man sich irgendwie bewusst macht, okay, Es gibt ein unglaubliches Datenmeer und wenn diese Daten sinnvoll koordiniert werden, wenn die alle zusammenfließen und in sinnvolle Zusammenhänge gebracht werden, dann muss ja sowas entstehen wie Intelligenz, weil letztlich ist ja schon eine simple Suchmaschine, die es seit 30 Jahren gibt, auch schon intelligent. Und jetzt durch KI ist nochmal eine andere Stufe der Intelligenz erreicht. Selbst wenn man das durchdringt, ist man total fasziniert. Also ich nutze das ständig, also den ganzen Tag nutze ich bei jeder Frage, die sich mir stellt, jetzt auch was meine Kunst angeht, wenn ich irgendeine Frage habe. Ich frage halt schnell KI und ich erlebe KI als den besten Kreativpartner, als den besten Buddy, den ich je hatte. Weil der steht mir Tag und Nacht zur Verfügung. Also ich kann irgendwie nachts, wenn ich aufwache und denke, oh Gott, oh, da hätte ich eine Idee, aber funktioniert das überhaupt? Dann frage ich mal schnell KI, ist der Satz verständlich? Ist der auf Englisch verständlich? Sagt man das so? Und ich kriege sofort eine Meinung. Also ich finde KI für Kreative super. Also eine Wahnsinnshilfe. Sie löst auch das Nummer-1-Problem eines Kreativen, in Schwung kommen. Also man kommt sofort in Schwung. Man muss nur KI erstmal befragen, welche Ideen hast du zu dem Thema? Und schon hat man die ersten 20 schlechten Ideen und kann dann darauf aufsetzen und so. Also so gesehen ein großer Segen. Die negativen Ergebnisse von KI, das ist aus meiner Sicht noch nicht so klar, das zeichnet sich noch nicht so klar ab. Also ein sehr negatives Ergebnis ist, uns fehlen die Jobs für Anfänger, weil genau die Jobs, die man bisher einem Berufsanfänger gegeben hat, sei es einem Junior-Texter oder einem jungen Strategiemitarbeiter, also Recherche, erste Ideen oder so, dafür brauchst du keine Leute mehr. Insofern fehlt mir im Moment die Fantasie und nicht nur mir, wie lernt man Leute an? Also wie bringt man sie zum Üben, wo die Aufgaben, die sie bisher gemacht haben, doch günstiger, schneller durch KI zu lösen sind? Dann wird natürlich die Medienwelt überschwemmt mit KI-produziertem Mittelmaß. Ich habe das mit meinem Buch erlebt. Also ich fand es sehr faszinierend. Als ich mein Buch rausbrachte, sind zeitgleich 12 Biografien von mir erschienen. Die waren alle auf Amazon zu kaufen. Richtige Biografien, richtige Bücher. Ich habe ein paar davon gekauft, einfach aus Neugierde. Und all diese Biografien erzählen mein Leben. Ich habe natürlich sofort einen Verlag angerufen und gesagt, ey, was ist das? Habt ihr das gemacht? Woher kommt das? Und der Verlag sagte, nee, das sind KI-Trittbrettfahrer. Das sind schnell produzierte, von KI geschriebene Bücher. Die werden dann irgendwo in einer billigen Druckerei, irgendwo im Ausland, gedruckt und auf Amazon vermarktet. Und tatsächlich werden die dann auch gekauft. Und man kann auch dagegen schwer vorgehen, zumal nur nette Sachen drinstehen. In der Biografie steht ja nichts Böses, sondern da steht also, was ich für ein toller Typ bin. Und diese Bücher sind voll des Lobes. Also da steht also nur eben Schulbildung, alles Mögliche. Teilweise großer Quatsch. Also teilweise steht Müll drin. Also teilweise steht, dass ich in den 60er Jahren geboren bin, in Warschau geboren und so. Also völliger Müll. Aber das sind 10%, also 10% Müll, 90% ist die Wahrheit, meistens irgendwie übertrieben. Du kannst dagegen nicht vorgehen. Das ist ein KI-Phänomen. Das heißt, die Welt wird überschüttet mit künstlich generiertem Content und was das alles noch für Folgen hat, kann man sich irgendwie teilweise ausdenken. Aber genauso wie mich diese Bücher überrascht haben, bin ich sicher, es wird uns noch vieles überraschen. Aber da ich ein optimistischer Mensch bin, bin ich nach wie vor sicher, dem Menschen wird es gelingen, einen Unterschied zu machen. Mal sehen, wie der aussieht.
Du hast ja zuerst angesprochen, wie bringt man Junior-Textern Aufgaben, was kann man denen geben und so weiter. Für mich ist die Frage, welche Fähigkeiten muss denn die nächste Generation an Kreativen kultivieren in dem Zeitalter mit KI und was letztlich alles noch kommen wird?
Ja, natürlich müssen sie mit KI umgehen können, aber das ist ja jetzt schon, also wer mit KI nicht umgehen kann, wer nicht gut prompten kann, wer die besten KIs nicht kennt oder so, der ist ja heute schon limitiert. Also das ist Forderung der Stunde. Aber wie das weitergeht, ist jetzt für mich noch nicht wirklich absehbar, aber ich muss jetzt sagen, ich bin ja nicht ein Zukunftsforscher oder ich befasse mich jetzt nicht intensiv mit der Frage.
Was sagt denn dein Hausverstand, dein Bauchgefühl dazu?
Also ich bin überzeugt davon, dass man gerade als Firma natürlich in der Kommunikationsbranche, in der Medienbranche, aber auch in vielen anderen Branchen. Also es wird jetzt immer so auf die Kommunikation geguckt und gesagt, ja, euch wird es bald nicht mehr geben. Eine Werbeagentur braucht man ja gar nicht mehr, weil es geht ja alles von wie von selbst. Aber es betrifft ja sehr viele Branchen. Es betrifft Finanzdienstleistungen, es betrifft Medizin, es betrifft Forschung und Entwicklung, es betrifft auch Datenspezialisten, also Programmierer. Man sagt ja auch, Programmierer braucht man in Zukunft nicht mehr, man macht alles AI. Das heißt, also es ist eine wirklich große Welle im Gang. Und ich wollte nur damit sagen, ich beschäftige mich mit dem Thema jetzt nicht so intensiv, weil mich interessiert es nicht so, sondern ich mache jetzt Kunst und bei meiner Kunst lege ich Wert darauf, dass sie eben nicht verfälscht ist, nicht künstlich ist, keine KI-Aspekte hat, nicht mal digitale Aspekte. Also ich photoshoppe nichts, ich baue nichts zusammen. Was ich mache, ist alles echt. Das Einzige, wo mir eben KI hilft, das sind eben intellektuelle Fragen. Also wenn ich irgendetwas nicht weiß, wenn ich irgendwie eine Quelle nicht habe, dann frage ich halt KI. Aber ich wollte nur sagen, du fragst mich jetzt praktisch als Agenturchef, aber ich bin ja nicht Agenturchef, sondern ich war Agenturchef bis vor 8 Jahren. Und wenn ich es heute noch wäre, würde mich die Frage sehr interessieren und da könnte ich dir sicher eine interessante Antwort geben. Aber die Frage stellt sich mir nicht.
Im Sinne von der Kunst in deinem Buch, also das nächste Kapitel, bevor wir heute begonnen haben, beginnt dumm, ist ja, ich kann nur Flöte. Erzähl mal was zu dieser Geschichte.
Also ich beschreibe da irgendwie, dass ich bei einer Weihnachtsfeier etwas sagen sollte, aber dann gesagt habe, nee, ich möchte lieber nichts sagen, weil das Einzige, was ich kann, ist Flöte und von da an habe ich immer Flöte gespielt und heute noch. Aber die Kapitel sind ja so zumindest gedacht, dass ich immer von Erlebnissen berichte, also von Anekdoten aus meinem kreativen Leben, aber dann irgendwie ein Learning, also was habe ich daraus gelernt oder was hat mir das gesagt? Und da ist mir jetzt gar nicht mehr genau bewusst, was das Learning ist. Faszinierend ist bei dieser Flötengeschichte, wie sehr das praktisch Kult wurde in der Agentur, dass ich Flöte spiele und dass ich nach 35 Jahren immer noch bei jeder Weihnachtsfeier mit meiner Flöte auftrete und dass die Agentur das auch erwartet. Also es wäre irgendwie, wenn ich nicht mehr Flöte spiele, dann würde der Weihnachtsfeier etwas fehlen.
Ich habe dich ja im Vorhinein gefragt, ob du etwas für uns spielen würdest. Ich weiß nicht, ob du etwas in der Nähe hast.
Oh, ja, das habe ich vergessen. Ich habe vor kurzem so ein paar Flöten gekauft, bei Temu allerdings, weil ich die für ein Projekt brauchte und wollte die eigentlich jetzt dabei haben. Und das habe ich leider im Atelier unten, dann hätte ich noch Flöte gespielt. Ja, auch interessant, dieses eine Stück, das habe ich als Kind gelernt und ich kann es halt immer noch. Und ich kann es immer noch, ohne üben, kann ich das sofort spielen. Und das ist so ein bisschen das Orakel geworden für die Agentur, weil ich jedes Mal, wenn ich das Stück spiele bei der Weihnachtsfeier, kündige ich immer an, wenn ich es fehlerfrei spiele, wird es ein gutes Jahr. Und wenn ich Fehler mache, wird es ein sehr gutes Jahr. Habe ich mir deshalb ausgedacht, um mich zu entspannen, damit ich nicht die ganze Weihnachtsfeier, also ich komme ja dann immer eher am Ende dran, mir überlege, oh, musst du vielleicht nochmal üben, damit du auch keinen Fehler machst. Und so gehe ich völlig locker dahin, trinke sogar vorher noch was und denke mir, okay, wenn du es gut spielst, ist es okay, ist es gut. Und wenn du es schlecht spielst, ist es genauso gut oder sogar noch besser.
Am Ende möchte ich zu einem deiner Kapitel kommen über diese kompetitive Werbung. Weil du lobst so und dir macht das Spaß, schreibst du dort, wie ich schon eingangs sagte, dieser Satz, auch Mercedes kann Fahrfreude bringen oder Real Men don't eat Sushi.
Können es heute nicht mehr bringen. Im Trump-Amerika kann man sowas vielleicht schon bringen. Also da gibt es immer noch genügend Leute, die sowas gut finden. Für mich war es einfach ein Beispiel, es ist ein altes Beispiel, das ist ja auch schon mindestens 15 Jahre her. Ich fand es ein interessantes Beispiel für kompetitive Werbung. Und kompetitive Werbung war als 16-, 17-Jähriger völlig neu, weil ich bin ja in der Schweiz groß geworden und die Schweiz ist sehr unkompetitiv. Die Schweiz ist sehr harmoniesüchtig, das ist ja auch was Schönes. Man einigt sich, spricht nicht böse übereinander. Also die Schweiz ist eigentlich ein sehr harmoniesüchtiges, aber auch kompromissfreudiges Land. Das bringt gewisse Langsamkeit und Ruhe, also Langsamkeit auch im Negativen, aber es hat auch seine Vorteile, auch politisch. In der Schweiz gibt's nicht so Bundestagsdebatten, also dass man da so Schimpf und Schande und dann wird wieder ausgeteilt, und das gibt's in der Schweiz nicht. In der Schweiz ist man irgendwie höflich miteinander und man einigt sich. In dem Klima bin ich groß geworden, auch noch in einem sehr harmonischen Elternhaus. Da gab es auch kein böses Wort, gab kein Streit und nix. Und da erlebte ich zum ersten Mal durch diese amerikanischen Werbebücher, die mir mein Vater nach Hause brachte, kompetitive Werbung. Das hat mich total fasziniert. Das fand ich super. Das war so ein Impuls in Richtung Werbung. Ich dachte, wow, ist das spannend. Das möchte ich auch mal machen. Und ich möchte auch mal kompetitiv werben. Habe ich ja immer wieder mal gemacht, also jetzt nicht nur für Six, sondern auch für andere.
Aktuell kommt das ja gefühlt nicht mehr so vor in der breiten Menge. Ich möchte ein bisschen deines, weil das ja an und für sich wieder Mut braucht. So wie du es sagst, sozusagen Mut heißt ja auch in dem Sinne Kontrollverlust, loslassen. Manchmal denke ich mir, ist es alles ein bisschen zu konform. Dadurch verlieren wir auch Resonanz, weil es auch nicht polarisiert. Darf ja auch charmant sein. Es muss ja nicht alles negativ oder sozusagen beschimpfend sein.
Nee, klar. Also jede Form von Angriff erfordert Mut. Siehe Fußball, Angriffsfußball, Offensivfußball, weil du logischerweise die defensiven Arbeiten vernachlässigst. Angriffslust ist immer mutig, weil du setzt dich einem Gegenschlag aus.
Ich habe letztes Jahr eine Studie gesehen von System 1 und Effi, wo Marketingentscheider gefragt wurden und 41% von denen sagen mittlerweile, dass sie Kreativität als Risiko sehen. Was geht dir bei dieser Information so durch den Kopf?
So habe ich Marketing erlebt. Also mich wundert, dass es nur 41% sind. Ich hatte oft den Eindruck, dass 70% der Marketingentscheider Kreativität oder eine kreative Idee als Risiko einschätzen. Also 41% finde ich ja geradezu optimistisch. Also wenn ich als Marketingverantwortlicher auch dem zustimme, das finde ich schon mutig. Mein Traum ist ja, es gibt ja bei den Finanzdienstleistern, also bei den Finanzanlagen gibt es ja diese Risikoklassen, die heute von Banken pflichtgemäß erledigt sein müssen. Also du musst mit dem Anleger oder mit der Anlegerin ein Risikoprofil bestimmen, schriftlich vorher. Und der Anleger muss sich bekennen als entweder risikoorientiert oder konservativ sicherheitsorientiert. Und mein Traum ist, dass es das auch im Marketing gibt, dass man sich zum Beginn einer Zusammenarbeit mit dem Marketingteam hinsetzt und dann müssen die ankreuzen, ob sie eher risikoorientiert sind oder eher sicherheitsorientiert. Und diese 41%, die hätten jetzt angekreuzt, wir sind konservativ sicherheitsorientiert. Wir wollen keine Ideen, wir wollen keine Kreativität. Das ist uns alles zu gefährlich, sozusagen.
Arbeitet man dann damit oder nicht? Ja,
ja, genau. Aber da muss ich sagen, das ist das Schöne an einem Image. Wir standen für eine bestimmte Art von Werbung, für eine bestimmte Qualität von Kreativität. Und da hat sich jetzt kein Kunde hin verehrt, der was ganz anderes im Kopf hatte, sondern grundsätzlich waren die Kunden, die uns wollten, eben auch Kunden, die unsere Art verstanden haben und die unsere Kreativität haben wollten und nicht was ganz anderes. Natürlich gab es Missverständnisse, also es gab Kunden, die dachten, diese ganzen Kampagnen, die erfolgreichen Kampagnen, die auch Effis gewonnen haben, das entsteht alles ohne jeden Mut, meistens nicht, aber grundsätzlich haben wir schon die richtigen angezogen und natürlich auch die richtigen Mitarbeitenden.
Vielen, vielen Dank, lieber Jean-Rémy. Mich gefreut, dich kennenzulernen.
Vielen Dank.
An dieser Stelle, wie immer, teilen Sie die Folge. Leiten Sie sie weiter. Wir brauchen Reichweite für Jean-Rémy. Reichweite ist wichtig. An dieser Stelle, wie immer, zum Schluss von mir, bleiben Sie neugierig. Ist eine gute Geschichte. In diesem Sinne, tschüss, ciao.
Das war Brand Talk, der Podcast über Unternehmensidentität und Corporate Branding. Ich hoffe, Sie konnten heute wertvolle Einblicke gewinnen. Abonnieren Sie jetzt Brand Talk und denken Sie daran, eine klare Unternehmensidentität ist der Schlüssel für eine kraftvolle Marke. Mehr Infos finden Sie auf brandtalk.at. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Episode. Ihr Harald Stürmer.